Da steht geschrieben, und hat einige als Apostel eingesetzt, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen für ihren Dienst zugerüstet werden. Dadurch soll der Leib Christi aufgebaut werden. Das ist das Thema des heutigen Tages.
Ja. Ich begrüße euch im Namen Gottes zu dieser biblischen Botschaft heute Morgen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nach dem emotionalen Lied noch die psychische und geistige Kraft haben, auf ein eher trockenes Thema zu hören. Denn das Thema Leitung, Gemeindeleitung nach dem Neuen Testament tönt ja nicht gerade jetzt irgendwie sehr emotional zu sein. Tut mir leid, dass ich jetzt keine spezielle Botschaft für die Kinder habe. Ich hoffe, sie können auch etwas damit anfangen, dass die Kinder halt jetzt auch dabei sind. Es ist eine kleine Serie im Zusammenhang mit dem Bibelarbeiten. Jetzt über das Thema Gemeinde. Ich habe vor einigen Wochen über das Thema das Wesen und die Aufgaben der Gemeinde gesprochen. Heute zum Thema Gemeindeleitung nach dem Neuen Testament. Und dann soll noch das Thema Gemeindezucht, was sagt das Neue Testament darüber, auch gesprochen werden. Und ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass diese Themen doch eng zusammengehören. Und da ist auch wichtig, dass wir wissen, welche Verantwortung trägt da in dieser Hinsicht die Gemeindeleitung in Bezug auf das letzte Thema und in Bezug auf das nächste Thema. Es ist wichtig für einen Mann, dass er kennt, was für Aufgaben die Frau hat und umgekehrt, was für eine Verantwortung vor allem die Frau hat und die Frau, dass sie weiß, was für eine Verantwortung der Mann hat. Und so ist es auch in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde wissen, welche Verantwortung hat die Gemeindeleitung nach der Bibel und welche Verantwortung haben wir der Leitung gegenüber. Wir haben vorher gesungen im ersten Lied, die einzige Regel, die wir kennen, ist dein lebendig kräftig Wort. Wir haben auch ein Statut. Stimmt das, was wir gesungen haben? Als Gemeinde haben wir auch ein Statut. Dann haben wir weiter gesungen, nach keinem Mann, nach keinem Ort soll je sich die Gemeinde nennen. Wir nennen uns nicht nur nach einem Mann und nach einem Ort, sondern nach zwei Orten. Nach einer Straße und nach einer Stadt. Alles im Namen enthalten. Ja, also ich habe damit kein Problem. Aber es zeigt mir ein bisschen, wie wir manchmal sehr bibeltreu sein wollen. Und so scheint es mir manchmal bis zu einem gewissen Grad. Was darüber hinausgeht, nein, das kann nicht sein. Wenn der Prediger das sagt, dann stellen wir uns die Predigt in Frage, dann regen wir uns auf und so weiter. Und ich möchte einfach auch mich ermahnen, wenn ich merke, ich reg mich über eine Predigt auf, dann sollte bei mir die rote Lampe leuchten, werde ich jetzt besonders in Frage gestellt. Also das heißt, gerade in dem Moment müsste ich mich besonders prüfen. Und nicht einfach kritisieren. Man muss alles prüfen, aber auch bereit sein, seine eigene Erkenntnis korrigieren zu lassen. Das Thema Gemeindeleitung nach dem Neuen Testament mit folgender Gliederung: die Zusammensetzung der Gemeindeleitung, zweitens die Aufgaben der Gemeindeleitung, drittens Zweck und Ziel der Gemeindeleitung. Alle diese Themen gehören eng zusammen. Zusammensetzung, Aufgaben, Zweck und Ziel der Gemeindeleitung. Ich lese am Anfang zwei kurze Abschnitte aus den Paulusbriefen. Zwei kurze Abschnitte aus Paulus' Briefen aus dem 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Nach meiner Datierung der zweite Brief, den Paulus überhaupt geschrieben hat aus den 13 Paulus-Briefen im Neuen Testament, wo Paulus schreibt: Wir bitten Oder wir ermahnen euch aber, Geschwister, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten, wörtlich heißt es sich abmühen, und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Anerkennt die, die euch zurechtweisen, sagt Paulus. Er weiß, dass das nicht von selbst kommt. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, und das noch, die mich zurechtweisen, die soll ich ganz besonders in Liebe achten. Um ihres Werkes willen haltet Frieden untereinander. Und dennoch den Abschnitt aus Epheser 4 ab Vers 11 bis 14, Vers 11 wurde einleitend schon gelesen. Ich lese Vers 11 bis 14. Epheser 4. Und er hat die einen als Apostel gegeben. Gegeben heißt, es ist ein Geschenk für die Gemeinde vom auferstandenen und gen Himmel gefahrenen Herrn, Jesus. Er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Soweit diese zwei Bibelabschnitte. Lasst uns kurz beten. Vater im Himmel, segne diese Botschaft durch deinen Heiligen Geist an uns, dass wir lernen aus deinem Wort und das auch umsetzen. Amen. Gemeindeleitung nach dem Neuen Testament, Zusammensetzung, Aufgaben, Zweck und Ziel der Gemeindeleitung. Braucht es in einer christlichen Gemeinde überhaupt eine Leitung? Wir können weiter fragen, ist es überhaupt mennonitisch? Denn die Mennoniten, Wiedertäufer, haben ja von Anfang an sehr stark das allgemeine Priestertum betont. Jeder hat den Heiligen Geist, nicht nur ein paar. Alle haben den Heiligen Geist, alle können mitreden, alle sollen mitreden, alle sollen mitleiten. Wird es funktionieren? Die andere Frage. Andererseits habe ich immer wieder den Eindruck, dass manche Leute sich eine starke Leitung wünschen, aber die soll genau das tun, was sie haben wollen. Frage ist, ist so eine Leitung wirklich stark, wenn sie genau das macht, was der Einzelne will? Sie soll stark sein, aber genau das umsetzen. Das Neue Testament oder die Bibel überhaupt spricht sehr positiv über eine geistliche Leiterschaft, muss man auch sagen. Es gibt genug negative Aussagen über Leiterschaft, wenn sie nicht geistlich ist. Deswegen braucht es eine geistliche Leiterschaft. Wie ist sie zusammengesetzt? Was sind die Aufgaben? Und wie soll sich der Einzelne, die Einzelne ihnen gegenüber verhalten? Das sind Fragen, über die wir heute Morgen vom Neuen Testament her nachdenken möchten. Erstens, die Zusammensetzung der Gemeindeleitung. Das Neue Testament verwendet verschiedene Wörter, Begriffe. Die Briefe sprechen von den Ältesten, von Aufsehern, von Führern, von Hirten. Das sind einzelne der Begriffe, die in dieser Hinsicht gebraucht werden. Ich möchte auf ein paar Begriffe kurz eingehen. Älteste. Wer ist ein Ältester? Das Wort Ältester kommt aus dem Alten Testament, wurde im Judentum übernommen. Und zwar waren das zuerst die älteren Männer, die sich bewährt hatten in der Gesellschaft, die respektiert wurden, die eine natürliche Autorität hatten und die dann auch Leitungsaufgaben übernommen haben. Wörtlich heißt es Im Griechischen Presbyteros heißt eigentlich Ältere. Also ältere Männer sind damit angesprochen. Nun, heute gibt es manchmal auch sehr junge Älteste. Frage, sind sie dann trotzdem Älteste? Darüber wollen wir heute nicht streiten. Wichtig ist, es waren Menschen, die eine natürliche Autorität hatten, auch aus der Erfahrung heraus, natürlich auch eine entsprechende Grundlage und respektiert und geachtet wurden. Zweitens, das Wort Aufseher, griechisch Episkopos, wird auch mit Bischof übersetzt. Das gleiche Wort. Halt's für ein bisschen unglücklich, wenn wir im Neuen Testament mit Bischof übersetzen, weil dann denkt man an den einen an der Spitze. Im Neuen Testament ist immer ein Team und die Aufseher sind identisch mit den Ältesten. Sind einfach zwei verschiedene Wörter, die das Gleiche eigentlich zum Ausdruck bringen. Das Wort Episkopos ist allerdings abgeleitet von einem Wort, das heißt genau hinschauen. Skopos heißt genau auf etwas trachten. Und heißt also hier genau hinsehen und Verantwortung dafür übernehmen. Dieses Wort Aufseher betont besonders die Funktion der Gemeindeleitung. Damit wird schon etwas über die Aufgabe zum Ausdruck gebracht. Wir sehen im Neuen Testament, dass Gemeindeleitung immer von einem Team, also Gemeinde von einem Team geleitet wird. Es ist nicht nur eine Person an der Spitze und auch nicht der eine Bischof, wie zum Beispiel bei Ignatius. Um 108, 109 hat er Briefe geschrieben, da ist der Bischof der eine Mann, der über den Ältesten steht in der Gemeinde. Das ist im Neuen Testament nicht so, sondern sie sind gleich. Das merken wir in den Paulusbriefen, das merken wir auch in der Miletrede in Apostelgeschichte 20 ab Vers 17. Das ist wichtig, finde ich, dass es ein Team ist. Denn erstens braucht auch jeder verantwortliche Leiter Korrektur und die geschieht im Team. Und das geschieht dort, wo man gemeinsam leitet, geschieht auch gegenseitige Korrektur. Deswegen finde ich es auch gut, wenn es nicht nur gerade zwei oder drei Personen sind. Denn das ist immer ein bisschen heikel. Ja, zwei können sich noch gegenseitig korrigieren, aber wenn es drei sind, meine Erfahrung, wie ich mit Menschen gesprochen habe, zeigt, dass dann oft zwei gegen eine Person da sich hin und her reißen, das geht nicht gut. Deswegen braucht es eben ein ordentliches Team, wo man sich gegenseitig in Liebe und Demut korrigiert. Und dann braucht es auch verschiedene Verkündigungsgaben. Der eine hat mehr die evangelistische Verkündigung, der andere die prophetische. Prophetische Verkündigung heißt nicht primär die Zukunft vorhersagen, sondern Gottes Wort für die Gegenwart auslegen. Und dann die lehrmäßige. Also systematisch biblische Themen werden dort behandelt. Es ist wichtig, dass es so eine Teamarbeit gibt, das entspricht der Bibel. Und da ist ganz wichtig, dass Leiterschaft immer geistliche Leiterschaft ist. Das heißt, ein Leiter muss sich zuerst selbst der Leitung des Heiligen Geistes unterordnen und dem Wort Gottes und in Demut sich dem Wort Gottes unterordnen. Wie sollen solche Leiter eingesetzt werden? Wie sollen Wahlen durchgeführt werden? Mir sagte mal jemand, ich hatte das am Abend mal in Paraguay noch das Thema Gemeindebau unterrichtet und da haben wir auch über Wahlen gesprochen, sagt jemand, wir sollten einfach biblisch vorgehen, dann würde es weniger Probleme geben. Und ich fragte, ja, was ist das, biblisch Wahlen durchführen? Ja, das weiß ich auch nicht. Nun, wie werden im Neuen Testament Leiter eingesetzt? Wie werden sie bestimmt? Ich denke, es gibt keine ganz genaue Aussage im Neuen Testament, sie sagt, so soll es sein. Aber es waren zuerst die Apostel, die Leiter eingesetzt haben. Das merken wir in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 14, Vers 23, wo Paulus und Barnabas unterwegs sind auf der ersten Missionsreise, heißt es, sie, diese zwei, Paulus und Barnabas, setzten jeder Gemeinde Älteste ein. Aber es ist dort interessanterweise erscheint ein Wort, Cheirotonio, noch nie gehört, denke ich, ist aber zusammengesetzt aus Cheir, das ist die Hand, und Tonio heißt von Titemi strecken, in diesem Fall, legen oder strecken, also die Hand strecken. Das heißt also, könnte man so verstehen, die ganze Gemeinde konnte die Hand aufstrecken und damit entscheiden, wollen sie diese Leute haben oder nicht. Das ist vom Text her nicht eindeutig. Aber spätestens im ersten Clemensbrief, der noch im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, sehen wir, dass die ganze Gemeinde einwilligen sollte. Also es wurden nicht nur Älteste bestimmt, sondern die ganze Gemeinde sollte einwilligen. Nein, man wird es nie erreichen, dass 100% alle dafür sind. Aber es ist doch ein wichtiges Anliegen, dass Einheit besteht, auch in dieser Hinsicht. Dass nicht einfach die Leitung aufgezwungen wird, sondern dass Einheit besteht. Wichtig ist natürlich, dass diese Leute zuerst durch den Heiligen Geist eingesetzt werden. Sie sollen ja leiten, sie sollen einleiten, sie sollen auch ein Vorbild sein. Dann die Frage, wer soll Lohn bekommen? Ich weiß, das ist ein bisschen heikle Frage. Es betrifft zum Glück nicht mich, dass ich jetzt für mich Werbung machen muss, dass ich Lohn haben will von der Gemeinde. Trotzdem ist wichtig, dass wir auch darüber biblisch denken. Paulus schreibt im 1. Timotheus 5, Vers 17, dass die Ältesten, die gut vorstehen, doppelte Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Im Kontext heißt Vers 18, zeigt es, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, zitiert Paulus dort aus Lukas 10, Vers 7, das heißt aus einem Jesuswort. Der Arbeiter, der das Wort verkündigt, der soll auch seinen Lohn dafür bekommen. Das ist, was Paulus auch im 1. Korinther 9, Vers 14 betont. So hat auch der Herr Jesus denen, die das Evangelium verkündigt, verordnet, vom Evangelium zu leben. Der Herr Jesus hat verordnet, dass diejenigen, die das Evangelium verkündigen, auch davon leben sollen. Wie? Indem sie entsprechend Lohn bekommen, dass sie davon leben können. Nicht nur sie, sondern auch ihre Frauen und Familien. Das ist, was Paulus im Kontext sagt. Gut, die Familie spricht er nicht direkt an, aber die Frauen. Die anderen Apostel haben auch ihre Frauen mit sich, wenn sie unterwegs sind. Paulus sagt, auch Barnabas und ich hätten das Recht. Sie haben bewusst darauf verzichtet in Korinth und mit Händen gearbeitet. Das heißt aber, dass doch gewisse Leute freigestellt werden müssen für diesen Dienst, damit sie den ordentlich ausführen können. Paulus sagt in dem Zusammenhang, wer sein Haus, das heißt seine Familie, nicht gut vorstehen kann, der kann auch nicht in der Gemeinde vorstehen. Das heißt, wir können nicht als Gemeinde von den leitenden Personen erwarten, dass sie ihre ganze Zeit in die Gemeinde investieren, neben dem Beruf, und die Familie vernachlässigen. Das geht nicht. Das wäre unbiblisch. Wenn ich zuerst meinem Haus gut vorstehen soll, dann muss ich Zeit haben dafür. Das sollten wir mit berücksichtigen. Dass wir halt Leute freistellen für diesen Dienst und nicht zu viel von denen, die ehrenamtlich Verkündigungsdienste machen, erwarten, dass sie sich selbst und ihre Familien kaputt machen. Ich denke, manche Familie ist schon daran gescheitert. Das ist nicht Gott gewollt. Zum Zweiten, die Aufgaben der Gemeindeleitung. Was hat die Gemeindeleitung denn für Aufgaben? Wenn Paulus sagt, man soll zuerst für das Wohlsein der Familie sorgen, heißt es, und dann für das Wohlsein der Gemeinde. Man soll der Gemeinde gut vorstehen, heißt das damit. Für vorstehen oder sich um die Gemeinde kümmern, heißt es, erscheint das Wort Epimelomai, heißt sorgen für oder sich kümmern um, pflegen, können wir auch sagen. Man soll die Gemeinde pflegen. Anderswo steht das Wort Poimeino, das heißt Hirte sein, weiden oder hüten. Beides ist mit eingeschlossen. Wie der Hirte seine Herde weidet und sie auch hütet. Das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung. Sie sollen also verstehen. Das sollen sie in geistlicher Hinsicht tun. Wie Paulus das sieht, sehen wir besonders in der Miletrede in Apostelgeschichte 20 ab Vers 17. Paulus sagt dort: Ich habe in Ephesus 3 Jahre lang Tag und Nacht öffentlich und privat in den Häusern verkündigt und ermahnt, und das unter Tränen. Ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das Wort der Gnade, das Evangelium habe ich verkündigt. Die Umkehr zu Gott, den Glauben an Jesus Christus und das Wort, das euch erbauen kann, das habe ich verkündigt, 3 Tage lang. Paulus zeigt uns hier also, wie er die Verantwortung in der Gemeinde in Korinth, nein, hier in Ephesus, wahrgenommen hat, 3 Jahre lang. Im Neuen Testament erscheint sehr oft das Wort ermutigen. Und wir sehen, dass alle Geschwister sich gegenseitig ermutigen sollen. Besonders auch in den Paulusbriefen erscheint das Wort parakaleo. Es wird zum Teil auch mit ermahnen übersetzt. Es heißt aber primär ermutigen, auch trösten. Und dann erscheint bei Paulus, und zwar nur bei Paulus im Neuen Testament, ein anderes Wort, heißt nuteteo oder nutetia. 8-mal das Verb, 3-mal das Nomen, das Substantiv. Das ist abgeleitet von einem Wort, das heißt nous, Verstand und legen. Das wird übersetzt mit ermahnen, zurechtweisen. Heißt hier aber primär wieder Orden zurechtführen durch richtige Belehrung oder Lehre. Belehrung ist vielleicht negativ, wenn ich sage Belehrung. Also durch biblische Lehrung wieder ins richtige Gleis lenken, heißt das. Heißt, man muss Überzeugungsarbeit tun, Korrekturarbeit. Wenn das Gleis korrigiert werden muss, damit es wieder stimmt, ist das Korrektur. Tut manchmal auch ein bisschen weh. Es ist nicht so, dass die Ältesten diese Arbeit suchen, dass sie das Anliegen haben, weh zu tun, aber es ist ihre Verantwortung. So schreibt Paulus zum Beispiel in Titus 1, Vers 9, dass die Aufseher oder Älteste nach dem zuverlässigen Wort daran festhalten sollen, heißt es, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen, zurechtzuweisen. Ein Ältester soll in der Bibel verwurzelt sein, damit er ermahnen kann, damit er zurechtweisen kann, damit er Widersprechende überführen kann. Im 1. Korinther 12, Vers 28 verwendet Paulus das Wort für Leiterschaft. Kybernesis heißt das griechisch. Der Kybernetes ist der Steuermann im Schiff. Das heißt, die Gemeindeleitung wird hier beschrieben wie der Steuermann am Schiff, der das Schiff lenkt. War damals alles noch viel komplizierter auf der weiten See wie heute. War nicht einfach und man musste das Ziel kennen. Und man musste auch wissen, wie man dort möglichst dorthin kommt. Und man brauchte eine ganze Besatzung. Das heißt, die Gemeindeleitung muss das Ziel kennen, wo die Gemeinde hingeführt werden soll, und sie muss möglichst wissen, wie man mit Gottes Hilfe zu diesem Ziel gelangt. Frage ist, so eine Zwischenfrage, gibt es auch Touristen auf diesem Schiff? Gibt die Besatzung, es gibt den Steuermann, hier ein Team, und da gibt es auch die Touristen. Ja, so scheint es in der Gemeinde ja manchmal auch zu sein. Aber ich glaube, das Neue Testament da nur die Leitung kennt und die Besatzung. Also jeder ist hier entweder in der Leitung oder in der Besatzung. Jeder darf mit anpacken und soll mit anpacken. Petrus betont im 1. Petrus 2, Vers 25, dass Jesus der Aufseher und der Hirte eurer Seelen ist, eures Lebens. Und im Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, dass die Führer, so dort wird das Wort Führer gebraucht, über eure Seelen, über euer Leben wachen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Und deswegen soll sich die Gemeinde der Leitung unterordnen, damit sie das mit Freuden tun können. Rechenschaft ablegen heißt vor dem Richterstuhl Christi. Die Gemeindeleitung wird Rechenschaft ablegen für jede einzelne Person aus der Gemeinde. Wenn ich darüber nachdenke, da werde ich kaum dieses Amt von mir aus anstreben. Einfach um mich selbst zu bestätigen. Das ist eine Riesenverantwortung. Und deswegen betont der Hebräerbrief, dass die Gemeinde das würdigen soll. Aber, es ist ganz wichtig für uns, für mich, dass ich weiß, Jesus ist der Oberhirte. Und auch ich habe nicht die letzte Verantwortung, sondern ich darf mich ihm unterordnen. Und ich darf ihm vertrauen, das gibt mir Ruhe und Gelassenheit, wie Jesus sagt, Matthäus 11, Vers 28, kommt her, die euch abmüht und ihr Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe schenken. Das gilt besonders auch, wenn wir als Gemeindeverantwortliche Lasten zu tragen haben. Zum Dritten, Zweck und Ziel der Gemeindeleitung. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Personen hier besonders gewürdigt werden oder sich bestätigt wissen, dass sie den Eindruck haben, ja, wir sind etwas wert. Deswegen dürfen wir jetzt die Gemeinde leiten. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht schlussendlich um die ganze Gemeinde, dass die ganze Gemeinde tüchtungs- oder funktionstüchtig, funktionsfähig ist und bleibt, damit sie den Auftrag Gottes erfüllen kann. Wie das geschehen soll, haben wir zum Beispiel in Epheser 4 ab Vers 11 gelesen. Gott hat eingesetzt, Jesus hat eingesetzt, hat gegeben der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wozu? Damit alle Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Damit alle Heiligen, alle Gläubigen, die ganze Gemeinde zugerüstet wird, vorbereitet wird, angeleitet wird zum Werk des Dienstes. Also Touristen gibt es hier nicht auf diesem Schiff, nur Besatzung und Leitung. Das ist ganz wichtig, dass alle angeleitet werden. Vielleicht noch ein Wort zum Zusammenhang. Es geht hier im Epheserbrief nicht primär um Einzelgemeinden, sondern es geht um die gesamte Gemeinde aller Gläubigen. Jesus hat die Gemeinde ins Leben gerufen bei seiner Himmelfahrt und bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Deswegen geht es nicht darum, dass wir heute auch Apostel haben müssen. Das sind hier die Urapostel, wie besonders Epheser 2, Vers 2 und auch 2, Vers 20 und Epheser 3, Vers 5 und 6 sagt. Es sind die Urapostel, die 12 Apostel Jesu Christi, die hier angesprochen werden. Wir haben ihr Fundament im Neuen Testament. Es geht hier eh nicht so primär um Ämter, es geht um Gaben. Und es kann durchaus sein, dass eine Person mehrere Gaben hat, zum Beispiel prophetische Gabe, die evangelistische Gabe und die Lehrgabe oder die seelsorgerliche Gabe. Das gehört irgendwie zusammen. Und trotzdem gibt es auch unterschiedliche Zusammensetzungen. Mit dem Ziel, alle Gläubigen anzuleiten. Mit anderen Worten heißt es, der Evangelist hat nicht nur die Aufgabe, Evangelisation durchzuführen, sondern er hat auch die Aufgabe, die Gemeinde anzuleiten, zum Beispiel zur persönlichen Evangelisation. Der Seelsorger hat nicht nur die Aufgabe, Seelsorge durchzuführen, sondern die Gemeinde anzuleiten, um besser Seelsorgearbeit zu tun. Nur so wird es schlussendlich funktionieren, wenn alle angeleitet werden und nicht einzeln denken, wir haben jetzt einen Pastor und der macht's ja. Das ist nicht seine Aufgabe, alles zu machen, sondern es ist seine Aufgabe und die Aufgabe der Leitung, anzuleiten. So schreibt Paulus in Timotheus 2, Vers 2, das ist übrigens der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, offenbar kurz vor seinem Tod, an seinen langjährigen Schüler und Mitarbeiter. 2. Timotheus 2, Vers 2, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade und in Christus Jesus, die in Christus Jesus ist, Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist ein wichtiges biblisches Prinzip. Das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Und das geschieht vor allem auf der Grundlage des Wortes Gottes, wie wir ein bisschen später lesen im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Jede Schrift, schreibt Paulus dort, ist Gott gehaucht und deshalb nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes geeignet sei zu jedem guten Werk. Geeignet zu jedem guten Werk. Das heißt, in der Bibel fundiert sein, damit wir Gutes tun können. Nicht nur oder nicht primär, damit wir mit dem Schwert herumlaufen können und sagen, du bist da falsch, ich muss mal abhauen, sondern dass wir Gutes tun können und so ein Vorbild sein können. In Epheser 3, Vers 21 betont Paulus, dass Gott verherrlicht werden soll in der Gemeinde. Gott soll verherrlicht werden in der Gemeinde und ein paar Verse vorher heißt es in Vers 10, Epheser 3, Vers 10, dass durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes bezeugt wird, nicht nur hier auf Erden, sondern sogar in der unsichtbaren Welt. Den Engelwesen wird Gottes Weisheit durch die Gemeinde bezeugt. Und ein Kapitel vorher im Epheser 2 betont Paulus, dass Jesus durch seinen Tod, durch seine Auferstehung die Zwischenwand zwischen Juden und Heidenchristen oder Juden und Heiden abgerissen hat und Frieden gestiftet hat. Aus Juden und Heiden durch Jesus Christus. Frieden gemacht. Und so wird die vielfältige Weisheit Gottes bezeugt, indem wir diesen Frieden ausleben. So, sagt Jesus, werdet ihr Licht und Salz sein für die Welt, damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Eine Gemeinde, die ohne Flecken und Runzeln sei. Epheser 5, Vers 27. Epheser 5, Vers 27. Eine Gemeinde, die ohne Flecken und Runzeln dargestellt wird vor dem Richterstuhl Christi bei seiner Wiederkunft. Das ist, was Paulus sagt, wofür sich Jesus Christus am Kreuz hingegeben hat. Die Gemeindeleitung soll also dazu beitragen. Nun, das ist sehr schwierig, wenn die ganze Herde nicht folgen will. Und es geht ja nicht darum schlussendlich, dass man der Gemeindeleitung folgt, sondern dass man Jesus als dem Oberhirten folgt. Und umso mehr ist es unsere Aufgabe als Verantwortliche, eben Jesus zu folgen, zu wissen, dass er schlussendlich Herr der Gemeinde ist. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Die Gemeinde wird zusammengesetzt aus einem Team, die Gemeindeleitung besser gesagt, aus einem Team. Da gibt es unterschiedliche Begabungen, die sich gegenseitig ergänzen. Und es entspricht unserer Zeit, dass wir nicht jetzt gerade 5 oder 10 solche Gemeindeleiter anstellen können als Gemeinde. Wir sind auch irgendwie beruflich tätig, aber es ist biblisch, dass gewisse Personen dafür freigestellt werden. Aber es ist auch ebenso wenig biblisch, dass die einfach die Arbeit machen und die anderen sagen, ja, wir haben ja Leute, wir haben einen Pastor, der bekommt Lohn. Sondern dass alle mit im Schiff sind und das alle mit anpacken. Die Leitung muss das Ziel kennen, ist wie der Steuermann am Schiff, muss das Ziel kennen, ist auch möglichst wissen, wie man dorthin gelangt. Und es ist wichtig, dass alle angeleitet werden, dass die ganze Besatzung mit anpackt, damit man dieses Ziel erreicht, besonders auch wenn Stürme kommen. Es können ja immer wieder Stürme kommen und da braucht es Auch jeder Gemeinde gibt es mal Stürme. Es gibt, glaube ich, keine Gemeinde, wo es immer nur so friedlich ist, ohne Runzeln und Flecken. Aber es ist ein wichtiges Ziel, das wir haben, damit vor allem Gott verherrlicht wird durch die Gemeinde. Und damit wir ein Licht sein können für unsere Gesellschaft, dass sie sieht. Und das waren die ersten Christen, waren das auch nicht ohne Probleme, aber die fanden Gunst, heißt es in der Apostelgeschichte, vor dem ganzen Volk. Sie fanden Gunst vor dem ganzen Volk. Sie haben nicht ständig um die richtige Lehre nur hin und her gestritten, sagt, ich bin noch bibeltreuer als du. Nein, sondern sie haben das gelebt. Niemand hat etwas dagegen, wenn du bibeltreuer auslebst, die Bibeltreue mehr auslebst als ich und ich deinem Vorbild nacheifern kann. Dagegen hat niemand was, glaube ich. Also lasst uns das leben und somit ein Zeugnis sein. Für die Welt, für die sichtbare Welt und für die unsichtbare Welt. Wir beten. Herr Jesus Christus, dein Wort hast du uns gegeben, dass du uns darüber aufklärt, wie du für uns dein Leben hingegeben hast, wie du die Gemeinde ins Leben gerufen hast, wie du auch Leiter eingesetzt hast durch deinen Heiligen Geist und was das Ziel ist. Und so bitte ich dich, dass du Gnade schenkst, Herr, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir uns immer wieder korrigieren lassen, auch in der Verantwortung der Leitung. Bitte sei du uns gnädig und schenk uns viel Demut, dass wir uns dir unterordnen. Du musst wachsen, wir aber müssen abnehmen. So wie es Johannes der Täufer bezeugt hat. Es geht schlussendlich um dich und nicht um uns. Schenk Gnade, Herr, und lass uns als Gemeinde wirklich ein Licht sein für die Welt, für unsere Umgebung. Amen.